Eine neue Folge Streaming for Attention, heute mit Michael Stich und der gleichnamigen Stiftung, der Michael-Stich-Stiftung. Die Stiftung setzt sich für die Belange von HIV- und AIDS-betroffenen Kindern ein, aber leistet auch eine Menge Präventionsarbeit bzw. Aufklärung für die Entstigmatisierung der Krankheit. Wir sprechen mit ihm darüber, wie die Wissenschaft in den letzten 27 Jahren, seitdem er das Thema betreibt, vorangekommen ist und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Spannend war, dass mir kurz danach jemand auf Instagram geschrieben hat und gesagt hat, ey, Michael Stich war bei uns in der Schule damals und hat über dieses Thema gesprochen. Und das und das und das und das ist hängen geblieben. Also es macht den Anschein, als wenn die Aufklärungsarbeit auch wirklich gut funktioniert. Wie es funktioniert und was hinter den Kulissen abgeht, erfahrt ihr jetzt in dieser Episode mit Michael Stich von der Michael Stich Stiftung. Michael, was geht? Schön, dass du dir Zeit genommen hast heute.
Ja, sehr gerne. Soweit geht's gut und ich freue mich drauf. Nach einigen technischen Hin und Her haben wir es jetzt endlich hingekriegt.
Genau, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer als Information, du sitzt gerade in Hamburg in eurem Office. Das ist auch das Office von der Stiftung.
Genau, da habe ich mich jetzt mal hinbegeben, weil hier habe ich Ruhe und hier ist perfekt gerade.
Okay, super gut. Wir sprechen heute über eure Stiftung, beziehungsweise ja deine Stiftung. Ich mache es ganz gerne, dass ich zu Anfang die Gäste so ein bisschen porträtiere für alle Leute, die jetzt nicht super Sport- oder Tennisaffin sind. Du bist ehemaliger Tennisprofi, richtig?
Das ist sehr richtig, ja. Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren mal den Tennisschläger geschwungen.
Auch relativ erfolgreich, ne? 1993 bist du, ich kenne mich, muss ich ehrlich sagen, auch nicht 100% aus, du bist 1993 Weltmeister geworden.
Genau, 93 Weltmeister, 91 Wimbledon-Sieger, 92 Goldmedaille, Olympiade gewonnen, Olympische Spiele gewonnen. Also von da reicht das mit dem Intro. Wer es jetzt noch nicht weiß, dem helfen die restlichen Informationen auch nicht wirklich weiter.
Genau, den kann man nochmal auf Google sozusagen nachschauen. Und du kommst ja auch aus der Nähe. Ich bin in Pinneberg geboren, im Pinneberger Kreiskrankenhaus. Du kommst aus Elmshorn, richtig?
Genau, ich bin im Pinneberger Kreiskrankenhaus geboren, also Aha. Nur zur Geburt selber dort gewesen, aber dann aufgewachsen in Elmshorn.
Ja, aus Pinneberg möchte man dann auch schnell wieder raus, ne?
Naja, wir wollen jetzt den Pinnebergern nicht zu nahe treten. Ich sage mal so, Schleswig-Holstein generell tolles Bundesland und ich finde die Region Pinneberg, Elmshorn, so alles, was in der Nähe zu Hamburg ist, war ja doch sehr schön. Wir sind sehr behütet aufgewachsen, aber man konnte mal zum HSV fahren oder man konnte mal die große, weite Welt in Hamburg irgendwie kennenlernen. Das hatte auch schon was für sich.
Richtig, so sehe ich das auch. Ich nehme ja auch selber ein bisschen auf die Schippe. Ich komme ja auch aus Pinneberg und wohne hier auch noch. Okay, aber 1993 Weltmeister geworden und ein Jahr später ist es schon zur Gründung der Michael-Stich-Stiftung gekommen, sozusagen quasi auf dem Zenit deiner Karriere. Wie kam es dazu? Also hattest du schon vorher den Entschluss gefasst, dass du dich sozusagen sozial engagieren möchtest oder war das eine Impulsentscheidung? Was gab da sozusagen den Anlass für dich?
Ja, der Anlass war 1992, da habe ich am Ende des Jahres ein Tennisturnier in München gespielt, der Compact Grand Slam Cup, was ich gewinnen durfte und da gab es damals ein Preisgeld von $2 Millionen für den Sieger.
Wow.
Und ich saß dann in der Pressekonferenz und wurde natürlich zu dem Turnier, zu dem Match und alles befragt. Und am Ende stellte mir ein Journalist eine Frage, jetzt, wo ich so viel Geld gewonnen habe, was ich denn jetzt im Bereich soziales Engagement, Charity eventuell machen würde. Und wenn du so mit 24 gerade $2 Millionen gewonnen hast, willst du die natürlich erstmal behalten und nicht wieder weggeben. Verständlicherweise. Aber es war so dieser Impuls, darüber nachzudenken. Und das hat mich sehr zum Denken angeregt und ich habe dann auch gedacht, mein Gott, mir geht es so gut, ich habe so viel Glück in meinem Leben. Ja, warum nicht auch wirklich was zurückgeben an Menschen, denen es nicht so gut geht? Und das war so der Auslöser, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Und dann war dieser Prozess wirklich, hat dann 2 Jahre gedauert, bis dann 1994 quasi die Stiftung offiziell ins Leben gerufen wurde.
Ja, das ist ein relevanter Hinweis, den du dann nochmal gibst. Du warst 24 Jahre alt und wie gesagt wahrscheinlich mit dem Kopf zu 99% bei deinem Sport und bei Tennis. Das heißt, dieser Journalist hat dir dann sozusagen ein bisschen mit denen Impuls gegeben. Dann ist das 2 Jahre so ein bisschen bei dir gereift, der Gedanke. Und dann hast du dich entschieden, die Michael-Stich-Stiftung zu gründen, die sich für die Belange von HIV- und AIDS-betroffenen Kinder einsetzt. Richtig?
Genau, ja, also die Stiftung selber, also der Prozess dahin ist ja, eine Stiftung zu errichten, eine Satzung zu finden, sich ein Thema zu suchen, für das man sich engagieren möchte, auch zu überlegen, wie kann man denn dann die Stiftung auch am Leben erhalten in Form von Spendenakquise. Das dauert natürlich alles seine Zeit und wie du richtig sagst, war natürlich mein Hauptgeschäft damals, Sportprofi zu sein. Und ich hatte damals ein tolles Team an meiner Seite, die das mit mir entwickelt haben. Und auf der Suche nach einem Zweck gab es viele Ideen. Da damals die Idee, macht man krebskranke Kinder, die natürlich auch viel Hilfe bedürfen. Da gab es aber schon sehr viele Institutionen, die sich dafür eingesetzt haben. Dann gab es mal eine Phase, wo ich mich mit sehr seltenen Immunkrankheiten beschäftigt habe, wo ich hätte helfen können. Bloß da gab es dann Kinder, die auf der ganzen Welt verstreut waren. Und das war mir dann so ein bisschen zu weit weg irgendwie gefühlt. Und das Thema HIV blieb dann halt am Ende hängen, weil ich selber gar nichts darüber wusste. Hatte selber viele Vorurteile, wie, glaube ich, heute auch noch viele Menschen und damals sowieso. Und das hat mich gereizt, mich mit etwas zu beschäftigen, wo ich selber viel lernen kann. Und diesen Kindern, die natürlich durch die Geburt infiziert wurden, das heißt wirklich mit der Krankheit zur Welt gekommen sind, einfach zu versuchen, ein Lachen zu schenken, ist dann aus diesem ganzen Gedanken gut entstanden. Und so kam es dann 94 dazu, dass wir das gegründet haben. Die Satzung gibt uns die Chance, auch Notleiden und in Not geratene Kinder im Allgemeinen zu unterstützen. Aber wir haben uns halt damals auf dieses Thema HIV/AIDS bei Kindern und Jugendlichen spezialisiert.
Dann, du hast gerade gesagt, dass ihr geschaut habt, Autoimmunerkrankung bei Kindern, Krebserkrankung bei Kindern. War Kinder dann sozusagen immer das Ziel sozusagen, weil du selber auch noch relativ jung warst? Oder woher kam dieser Fokus sozusagen?
Das war relativ schnell klar, dass ich etwas machen wollte für Kinder, weil sie am Ende die Zukunft der Gesellschaft sind. Sie sind immer die, die quasi neue Gedanken, neue Ideen natürlich auch umsetzen und sie auch weitertragen in die nächsten Generationen. Und deswegen war es immer klar, dass ich das für Kinder machen wollte und Kindern dort eine Stimme geben, ist vielleicht ein bisschen in dem Thema zu viel gesagt, aber ihnen wirklich ein Lachen zu schenken. Und ich habe mich auch explizit gegen den Sport entschieden, also Sportförderung oder irgendwas in der Richtung zu machen, weil mir das zu dicht an meiner eigenen Thematik dran war. Aber Kinder sind die Zukunft dieses Planeten und in jeglicher Form. Und deswegen habe ich mich damals schon sehr früh dafür entschieden, was für Kinder zu machen.
Du hast gerade gesagt, weil dir das zu dicht am Sport war, hattest du, was war der Gedanke dahinter, dass du das nicht mit deiner Karriere sozusagen oder zu nah an deine Karriere bauen wolltest, weil du ein Thema haben wolltest, was losgelöst von dem Sport funktioniert? Oder weswegen hast du dich explizit dagegen entschieden, das sozusagen mit dem Sport zu verknüpfen?
Ja, zum einen das, weil ich da auch differenzierter betrachten wollte und weil ich selber halt etwas finden wollte, was mich selber herausfordert. Also wo ich lernen kann,
verstehe.
Wo ich mich mit etwas auseinandersetzen muss und wo ich meinen eigenen Horizont erweitern kann, weil ich das sehr wichtig finde, im Leben allgemein sich auch immer Themen und Herausforderungen zu stellen, mit denen man sonst nicht unbedingt in Berührung kommt. Und Sport wäre sicherlich einfacher gewesen, aber die eigene Vorbelastung durch den Beruf und das Wissen, glaube ich, lässt einen auch nicht so frei agieren, weil man da schon sehr klar ist in manchen Dingen, die man denkt, die richtig sind oder die falsch sind. Und dem wollte ich mich selber eigentlich nicht aussetzen.
Kann ich gut nachvollziehen. Also so ein Stück weit aus deiner eigenen Comfortzone raus. Du meintest ja auch, du hattest nicht viel Wissen über das Thema, bevor du dich dem angenommen hast. Also komplett in ein neues Feld und ohne, sag ich mal, Ballast von dem, was du vorher gemacht hast.
Genau.
Okay,
genau
verstehe. Was leistet die Stiftung denn genau? Also das Ziel und der Zweck ist sozusagen klar geworden und das Thema auch. Wie sieht es in der Praxis aus? Was ist der Fokus eurer Arbeit?
Nee, die Grundidee, wie gesagt, war, den Kindern ein Lachen zu schenken. Also quasi Dinge, die diese Kinder gerne haben möchten oder auch brauchen, das ist ja immer ein schmaler Grat, in ihrem Leben, die für viele und für mich damals auch selbstverständlich waren. Das fing damals mit so einem Walkman an, den du wahrscheinlich schon gar nicht mehr kennst. So.
Doch, ich kenne den noch, ja.
Du hast ihn mal im Museum gesehen wahrscheinlich.
Nee, ich werde 32 nächsten Monat. Walkman war somit das erste portable Musikabspielgerät, an das ich mich erinnere, ja.
Und solche Dinge, die für die Kinder ja dann auch mal genau eine Hörspielkassette zu hören oder überhaupt mal etwas anderes zu haben im Rahmen dieser Krankheit, wo doch der Alltag sehr geprägt war von Medikamentierung, von Aufpassen, sich nicht irgendwo mit irgendwelchen anderen Krankheiten oder Viren anzustecken. Und da wollten wir halt dieses aus diesem Alltag mal ausbrechen können durch Dinge, die schön sind. Walkman ist jetzt ein Platzhalter. Es konnte aber auch ein neues Kinderbett sein, es konnte die Winterbekleidung sein, es konnte ein Urlaub auf dem Ponyhof sein. Also all diese Dinge, die das Leben verschönern. Dann ist daraus über die ganzen mittlerweile ja 27 Jahre, für 12, 13 Jahre viel Präventionsarbeit irgendwann geworden, dass wir an Hamburger Schulen gegangen sind und dann auch bundesweit, um Kinder und Jugendliche über das Thema HIV/AIDS aufzuklären. Was ist das eigentlich, die Definition HIV und AIDS? Ja, heute immer noch ein Trugschluss, dass immer alle meinen, das ist das Gleiche quasi so. Mhm. Aber es ist ja, das eine ist das Virus und das andere ist die Krankheit, die daraus entstehen kann.
Absolut.
Da halt mit den Universitätskliniken Deutschlands und den AIDS-Hilfen eng zusammenzuarbeiten, weil diese Institutionen halt die Kinder betreuen und immer vor Ort auch die erste Hilfe anbieten und auch begleitend sind. Und über diese Institution haben wir dann halt Anträge bekommen für diese Kinder, was sie brauchen, was notwendig ist. Und die haben wir dann quasi finanziert oder finanzieren sie nach wie vor.
Mhm, also auf der einen Seite die Prävention und die Aufklärung der Krankheit selbst, aber wahrscheinlich dann auch der Umgang mit den Betroffenen, richtig? Weil da gibt es ja anscheinend auch immer noch einige Vorurteile, weil das Wissen in der Bevölkerung zu dieser Krankheit oder zu diesem Virus nicht sonderlich weit verbreitet ist. Gehe ich
da richtig? Genau, also das geht natürlich damit einher, dass wenn man sich über das Thema informiert, dass man sehr schnell merkt, wie kann ich mich selber schützen, also welche Vorsichtsmaßnahmen kann ich treffen, aber auch wie kann ich verstehen, was es für einen Infizierten bedeutet, mit dem Virus leben zu müssen. Und die Gesellschaft hat damals sehr stark, heute immer noch, sozial ausgegrenzt, wenn eine Infektion bekannt war, dass man Angst hatte, sich selber infizieren zu können, wenn man zusammen zu Abend isst oder wenn man aus dem gleichen Becher trinkt oder was immer diese Alltagsdinge sind. Und genau dieses Wissen so ein bisschen zu vermitteln, um auch den Umgang mit Infizierten einfach sozialer zu machen, sage ich jetzt mal.
Gut ausgedrückt.
Und sie in der Gesellschaft einfach aufzunehmen, weil das Einzige, was sie haben, ist eine Krankheit, die erstmal per se uns allen nicht gefährlich werden kann. Und wenn es zu Situationen kommt, ist das Wissen darüber, wie ich mich schützen kann, natürlich essentiell. Und das geht natürlich alles irgendwo ineinander über. Und das haben wir versucht, mit der Prävention an den Schulen auch zu vermitteln.
Zumal es ja eine Krankheit ist, die man... jetzt habe ich einen Anruf bekommen. Sorry.
Das kostet beim Film normalerweise einen Kasten Bier.
Ja, wohin soll ich ihn schicken? Ich schicke ihn zu euch ins Office. Hast du eine Lieblingsmarke?
Nee, nicht wirklich.
Okay, finde ich nochmal heraus über ein, zwei Kanäle. Aber du hast gerade das Thema Ausgrenzung angesprochen. Das stelle ich mir gerade als Zuhörer, der jetzt auch wieder mehr darüber lernt in dem Gespräch mit dir, als doppelte Bestrafung vor. Weil zum einen hast du dieses Virus oder diese Krankheit, das du ja selber auch erworben hast. Du hast es ja auch von jemandem bekommen. Und das ist dann ja... gefühlt, nicht nur gefühlt, wahrscheinlich eine doppelte Bestrafung, weil du dann halt auch stigmatisiert wirst, ob das jetzt zu Randgruppen ist, wie Schwulen oder Prostituierte oder Drogenabhängige oder so. Welche Rolle spielt diese Stigmatisierung bei der Bekämpfung des Virus vielleicht selbst? Kannst du darüber eine Aussage treffen? Gibt es da eine Korrelation?
Ja, in dem Moment, wo stigmatisiert wird, heißt es natürlich, dass in der Gesellschaft weniger über dieses Thema gesprochen wird, weil sich keiner damit so gerne auseinandersetzt, weil es halt so ein Tabuthema ist irgendwo. Und immer diese Ansage, es gibt ja manche Dinge im Leben, wo man sagt, naja, das betrifft mich sowieso nicht, also muss ich mich damit nicht beschäftigen. Aber für die Menschen, die das haben, und jetzt gerade die Kinder, kommen halt weitere Faktoren dazu, erstmal haben sie es halt bei der Geburt bekommen. Also durch die Geburt ist es übertragen worden. Und das heißt, sie wachsen damit auf. Aber die Frage ist halt immer, wann kann ich so einem Kind das überhaupt mitteilen, dass es diese Krankheit hat? Ich kann ja einem 6-jährigen Kind nicht erklären, was HIV bedeutet und was das mit dem Leben und dem Körper macht. Das heißt, dort den richtigen Zeitpunkt zu finden, auch das zu kommunizieren innerhalb einer Familie ist schwierig. Auch sicherlich von Kind zu Kind unterschiedlich. Das heißt, Kinder kriegen Medikamente und müssen eingestellt werden. Das heißt, ich muss das irgendwie verpacken. Ja, du hast da irgendwas, ne? Du musst diese Medikamente nehmen, aber man kann nicht so genau sagen, was es ist. Und dann versteht man natürlich diese Ausgrenzung, wenn dann eventuell ein Umfeld das weiß, noch viel weniger, weil man ja selber denkt, naja, ich habe jetzt irgendwie sowas wie eine Grippe oder irgendwas anderes und werde aber von den anderen so ein bisschen an die Seite geschoben. Und diese Ausgrenzung selber ist ja egal, in welchem Thema. Das betrifft ja nicht nur HIV, da gibt es ja auch viele andere Themen in der Gesellschaft, ja, wo wir Menschen ja doch teilweise sehr schnell dabei sind, sagen wir, den Finger oder auch mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Und bei HIV ist es halt wirklich einfach das Unwissen über die Krankheit, weil es braucht keine Ausgrenzung zu geben. Und das Langzeitziel, auch für mich, oder ein Traum, eine Vision ist, dass irgendwann HIV einfach ein Bestandteil unserer Gesellschaft ist und wir mit diesen Menschen, was wir tun sollten, ganz normal umgehen, weil sie, wie gesagt, einfach nur eine Krankheit haben, die nach wie vor nicht heilbar ist, aber mit der man heute viel, viel besser leben kann als vor 20, 25 Jahren aufgrund der wissenschaftlichen Entwicklung. Und dass die Menschen diese, ja, einfach in den Arm nehmen, aufnehmen und sagen, wir können auch mal drüber reden. Was macht es mit dir? Wie gehst du damit um? Wie lebst du damit? Es ist wie bei anderen Krankheiten auch. Und ich vergleiche immer so ein bisschen mit Krebs. Krebs vor 35, 40 Jahren war ja auch ein Tabuthema, gerade bei Frauen mit Brustkrebs. Das war immer auch so eine Art, man schämt sich dafür irgendwie. Und durch viel Öffentlichkeitsarbeit und durch viele Menschen, die damit auch offensiver umgegangen sind, ist es ja heute in der Gesellschaft total akzeptiert und es ist da. So. Und das würde ich mir für HIV-AIDS halt auch wünschen und für die Menschen logischerweise, dass man einfach nicht mehr stigmatisiert, sondern akzeptiert, es gibt diese Krankheit, sie ist da und wir können aber mit den Menschen ganz normal umgehen und ganz normales Leben leben.
Verstehe. Du hast gerade das Thema Wissenschaft angesprochen, beziehungsweise die Aufklärungskampagnen. Jetzt betreibst du das Thema schon mit deiner Stiftung 27 Jahre. Das ist fast so lang, wie ich lebe. Insofern für mich die Frage interessant, was hat sich in diesen 27 Jahren aus deiner Sicht getan hinsichtlich der Stigmatisierung, hinsichtlich der Aufklärung und auch hinsichtlich der Wissenschaft, was du gerade schon angerissen hast?
Naja, also es fing ja alles mal an mit Benetton damals, diese berühmte Anzeigenkampagne, die Firma Benetton mal geschaltet hat, die ja sehr provokativ war, um darauf aufmerksam zu machen, Ende der 80er, Anfang der 90er, dass es das Thema HIV-AIDS einfach gibt. Damals war es in erster Linie ein Thema für Randgruppen. Du hattest es angesprochen, für in der homosexuellen Szene, Drogenabhängige, auch Prostituierte, waren davon in erster Linie erstmal stärker betroffen. Heute ist es ein Thema, was in der Gesellschaft angekommen ist. Also es gibt nicht mehr diese klassischen Randgruppen. Sicherlich sind sie eventuell gerade in der Szene der Homosexuellen, ist es vielleicht noch stärker verbreitet oder ist es stärker verbreitet. Aber es kann heutzutage jeden treffen und jeder sollte sich damit beschäftigen. Und die Wissenschaft ist insoweit natürlich viel vorangekommen, dass es damals, als ich anfing, gab es, glaube ich, 3 Medikamente für diese Patienten, um das Virus, das Immunsystem zu unterstützen. Heute gibt es, glaube ich, mittlerweile 60 oder 70 Medikamente und, wow, Therapieformen, so dass es auch Menschen gibt, die infiziert sind, wo du durch Medikamente dazu Sorge tragen kannst, dass das Virus im Körper gar nicht mehr nachgewiesen werden kann. Also, dass das, wow, so stark unterdrückt wird, dass es den Körper und die T-Zellen nicht mehr so angreifen kann. Und das ist natürlich ein Riesenfortschritt, weil diese Menschen alt werden können, sehr alt werden können, ein, ich sag mal, mehr oder weniger normales Leben führen können. Und auch was Beziehungen angeht. Heute können auch HIV-infizierte Frauen schwanger werden und auch Kinder gebären mit einer Wahrscheinlichkeit, wenn sie denn gut betreut werden, mit, ich glaube, über 99% gesunde Kinder zur Welt zu bringen. Also, wow, das sind schon Fortschritte, die sehr beachtlich sind, die großartig sind. Es gibt trotzdem noch keinen Impfstoff und trotzdem noch kein Heilmittel. Aber die Medizin hat da schon riesige Schritte gemacht.
Wow, genau, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, was die Behandlungsmöglichkeiten sind. Also es geht dann überwiegend darum, die Betroffenen medikamentös einzustellen, dass das HI-Virus dann sozusagen nicht ausbricht beziehungsweise nicht zur AIDS-Erkrankung wird. Habe ich das richtig ausgedrückt?
Genau, also das Virus braucht ja quasi im Körper einen Wirt, den es benutzt, um sich zu verbreiten. Und diese Medikamente sorgen dafür, dass die Viren diesen Wirt quasi nicht belegen können und besetzen können. Mal ganz einfach beschrieben. Und dadurch sinkt natürlich immer die Viruslast, weil das Virus braucht irgendwas, um sich auch zu vermehren, um sich im Körper auszubreiten. Und das erleben wir jetzt ja auch gerade mit der aktuellen Situation. Ja. Und das kann man durch diese Medikamente halt unterdrücken und dem Immunsystem helfen und dadurch halt diese Viruslast so weit runterzufahren, dass das Virus eigentlich keine Chance bekommt, ich sage jetzt mal, den Körper zu übernehmen.
Verstehe. Wo steht denn aus deiner Sicht die Prävention heute? Also du hast schon die Mütter angesprochen, die das bei der Geburt, falls sie es nicht selber wissen und nicht adäquat betreut werden, weitergeben können. Du hattest angesprochen, dass ihr das Thema auch in Schulen beispielsweise aufklärt. Daher die Frage, wo steht die Prävention heute und in welche Zielgruppen muss sozusagen präventiv aufgeklärt werden?
Gut, da bin ich sicherlich jetzt nicht der absolute Fachmann, aber ich denke mal, dass natürlich auch die Jugend wieder die erste Zielgruppe ist, weil sie mit diesem Thema natürlich noch viel länger zu leben haben und durch Wissen auch einen Unterschied machen können. A, was das Infektionsrisiko angeht, aber natürlich auch, was die Aufnahme der infizierten Menschen in der Gesellschaft angeht. Also eine Toleranz zu entwickeln und ein Wissen zu entwickeln, damit einfach nicht mehr ausgegrenzt wird. Wenn man an die Generation meiner Eltern geht, dann ist das eher so, ja, die wissen das, aber eigentlich ist das Gefühl so, wir haben damit ja nicht wirklich was zu tun. So, also das ist ja, ne, das ist ja so euer Problem, in Anführungsstrichen. Und dadurch, dass natürlich auch in der heutigen Gesellschaft die Familien wieder viel enger zusammenwachsen, dass natürlich Großeltern wieder mehr Zeit mit Enkelkindern verbringen und durch die Berufstätigkeit von Eltern da so eine Familiengedanke wieder mehr entsteht, ist es natürlich auch schon wichtig, dass vielleicht auch Enkelkinder mit ihren Großeltern darüber reden, um einfach zu erklären, was ist das eigentlich, was bedeutet das und wie gehen wir damit um? Also generationsübergreifende Kommunikation und die funktioniert, glaube ich, am besten von Seiten der Kinder aus, weil die unbedarft an solche Themen rangehen. Die sagen oft das, was sie denken und wir Erwachsenen tendieren doch eher dazu, erst zu überlegen und dann zu reden, was ja manchmal sehr hilfreich sein kann, aber manchmal können wir Dinge auch zu sehr verdenken und trauen uns manchmal nicht auch vielleicht einen ja etwas ungewöhnlicheren Weg zu gehen.
Verstehe. Und ich hatte gelesen auch in der Vorbereitung, dass während der Schwangerschaft Mütter sich sozusagen nicht testen lassen müssen, ob sie den HI-Virus in sich tragen und damit dann bei der Geburt den gegebenenfalls an die Kinder weitergeben müssen. Ist das immer noch der derzeitige Stand?
Meines Wissens ja. Also es gibt ja bei Frauen in der Schwangerschaft, je nach Alter, auch ja viele, viele Tests, die gemacht werden, um sicherzustellen, dass das Kind gesund ist, dass es, ne, dass alles in Ordnung ist, die ja obligatorisch sind, die auch, glaube ich, meines Wissens nach, aber da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, teilweise verpflichtend sind, also dass man das machen muss. Ein HIV-Test gehört halt nicht dazu, weil, soweit ich das weiß, die Ethikkommission der Bundesrepublik irgendwo mal festgelegt hat, dass es die Entscheidung der einzelnen Person ist, ob sie denn über die HIV-Infektion selber informiert sein möchte oder nicht. Also ein Arzt darf heute nicht bei einer Schwangeren einfach einen HIV-Test machen, weil er meint, das ist richtig, ohne die Einstimmung des Patienten. Damit riskiert er seine Approbation und seine Zulassung.
Wow.
Was ich, also es sollte mein Einverständnis da sein, aber ich finde, es sollte heute für schwangere Frauen eigentlich obligatorisch sein, zu sagen, ich mache das einfach mit, weil mir wird eh Blut abgenommen und dann teste ich einfach mit. Aber, und das jeder, der mal einen HIV-Test gemacht hat, also jetzt auch vielleicht vor 20 Jahren, selbst wenn man nicht Gefahr wäre, es zu haben, weil man monogam lebt, weil man nicht exzessiv gelebt hat, in welcher Form auch immer, ist dieser Prozess damals gewesen, diese 3, 4, 5 Tage warten auf das Ergebnis, war immer mit irgendeiner Form der Unsicherheit verbunden. Also ein sehr komisches Gefühl.
Das sind auch sehr unschöne 3, 4, 5 Tage wahrscheinlich, ja.
Ja, selbst wenn man sich hundertprozentig sicher ist, dass Kann nicht sein. Es gibt keinen Grund, es gibt keinen Anlass, dass ich mich hätte infizieren können. Und vielleicht ist das bei manchen Frauen dann auch der Grund, warum man das nicht macht, weil man sicher sicher ist, man kann es nicht haben. So. Aber dadurch, dass es halt nicht nur noch die Randgruppen betrifft, sondern jeden treffen kann, denke ich schon, dass es sehr sinnvoll wäre. Und es geht ja gar nicht nur um das Wissen für die Mutter, ob sie denn infiziert ist oder nicht. Es geht ja auch um das Wohl des Kindes, des Ungeborenen.
Absolut.
Weil man während der Schwangerschaft halt durch Betreuung, durch medizinische Betreuung wirklich dazu beitragen kann, dass das Kind zu einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit gesund zur Welt kommt. Wenn ich es aber nicht weiß und diese Maßnahmen nicht einleite, ist das Risiko größer, dass das Kind mit dem Virus geboren wird.
Sollte dann ja auch am besten suggeriert werden von den betreuenden Ärzten oder von dem betreuenden Fachpersonal, beziehungsweise, dass das halt ja explizit angeboten wird und nochmal kommuniziert wird, hey, weil es geht ja um das Wohlergehen, das die Gesundheit des Kindes, wie du schon richtig gesagt hast, was ja für eine junge werdende Familie wahrscheinlich die allererste und oberste Priorität ist. Insofern, ja, aber du hast wahrscheinlich keine Insights darüber, wie die Quote ist der Aufklärung dahingehend. Oder kannst du sagen, dass jede Schwangere sozusagen darauf angesprochen wird?
Das ist sicherlich nicht so. Das hängt sicherlich auch immer von dem Arzt selber ab, wie sehr sich mit der Thematik auseinandersetzt und auseinandersetzen möchte. Dann hängt es, glaube ich, schon davon ab, ob sowas eher auf dem Land passiert, ob sowas in einer Großstadt passiert. Also das soziale Umfeld spielt eine Rolle. Aber in erster Linie richtet sich so ein Appell eher an die werdenden Mütter zu sagen, macht es einfach, weil ihr müsst ja nichts anderes machen. Ihr müsst euch einfach Blut abnehmen lassen und da wird ein HIV-Test mitgemacht und der tut nicht weh und der bedarf nicht einer besonderen Untersuchung, sondern man kann es einfach mitmachen zum Wohle des Kindes, weil all die anderen Untersuchungen, die ja auch gemacht werden, sind ja auch zum Wohle des Kindes.
Absolut.
Also all das, was getan wird. Und deswegen ist das aus meiner Sicht so ein bisschen kurzsichtig gedacht. Klar wäre es toll, wenn die Ärzte da explizit auch darauf hinweisen und auch beratend tätig sind, auch Unsicherheiten zu nehmen. Aber jeder Mensch, der in der Situation ist, eine Familie zu gründen, sollte sich, glaube ich, dem einfach stellen und sagen, ich mache es einfach mit.
Ja. Seid ihr überwiegend in Deutschland unterwegs oder geht es auch über die deutschen Grenzen hinaus?
Nein, also wir machen zu 99% Arbeit in Deutschland oder 99,9%. Ganz selten hatten wir mal Partnerprojekte in der Schweiz oder in Österreich, also im deutschsprachigen Raum. Aber ich habe halt damals schon, als ich die Stiftung gegründet habe, die Meinung vertreten, wir haben in unserem Land, trotzdem es uns sehr gut geht, genügend eigene Probleme und Menschen, die unserer Hilfe bedürfen. Man muss nicht immer ins Ausland oder in die dritte Welt gehen, sondern man kann auch den Menschen bei uns helfen. Und das sind Kinder, das ist das Thema HIV, das ist Kinder, die nicht genügend zu essen haben, sind mittlerweile alte Menschen, gerade in der Pandemiezeit ist das ja sehr bewusst geworden, wie auch ältere Menschen, die unser Land mit aufgebaut haben, die uns eigentlich das ermöglichen, was wir heute leben dürfen, denen wir aus meiner Sicht nicht genügend Achtung schenken. Und deswegen war damals die Entscheidung, ich möchte mich auf Deutschland konzentrieren.
Sehr nachvollziehbar. Kann man auch bei uns im Podcast verschiedene Episoden hören, um herauszufinden, wie es hier sozusagen teilweise vor der eigenen Tür aussieht. Aber kann ich nachvollziehen. Wie sieht denn gerade dein Daily Business aus? Also welche Aufgaben übernimmst du und was ist sozusagen dein... Was nimmt den Großteil deiner Zeit ein, gerade in Bezug auf die Stiftung?
Naja, die Stiftung ist natürlich jetzt nach 27 Jahren schon ein sehr eingespieltes Team. Also ich habe eine Mitarbeiterin, die jetzt seit fast 25 Jahren bei mir ist. Das heißt, wir sind wie so ein altes Berufsehepaar, sage ich jetzt mal.
Schön ausgedrückt.
Und das macht es natürlich für mich wahnsinnig einfach in dem Sinne, dass sie halt die Philosophie genauso lebt, wie ich sie lebe, dass sie die ganzen Abläufe kennen, dass sie dichter dran ist an manchen Partnerinstitutionen, mit denen wir arbeiten, weil sie den Kontakt mit den Menschen hält, mit denen wir dort zusammenarbeiten. Ich bin halt immer so auf der Ebene eher unterwegs für die Spendenakquise und für unsere Veranstaltungen, die wir ja normalerweise machen, in Nicht-Corona-Zeiten, dass ich versuche, Partner zu gewinnen und Unterstützer zu gewinnen, die an unsere Idee glauben, an mich glauben und bereit sind, halt auch finanziell Unterstützung leisten zu können, damit wir unsere Projekte finanzieren können. Und da bin ich so der nach außen gehende, in Anführungsstrichen. Und Der Frontrunner, wie man so schön sagt.
Verstehe, verstehe. Also ihr macht es tatsächlich auch in Anführungsstrichen nur zu zweit, ja?
Ja, wir haben noch eine freie, also eine weitere Dame, die mich zu meiner aktiven Tenniszeit auch betreut hat, die die gesamte Medienarbeit macht. Also wir sind quasi ein Dreierteam, muss man so sagen. Und damit fahren wir über all die Jahre sehr gut.
Schon, wie gesagt, ein Vierteljahrhundert fast zusammenarbeiten, das ist schon auf jeden Fall ein Aushängeschild und zeigt auch, dass da die Dynamik, sage ich mal, bei euch stimmt. Also zumindest jetzt so vom Zuhören als Außenstehender. Du hast gerade die Covid-Zeit angesprochen und das Fundraising, was ihr für euer Thema betreibt. Wie hat es vor Corona ausgesehen und wie hat es die letzten 2 Jahre ausgesehen?
Ja, also vor Corona war das immer toll. Wir haben viele sehr langfristige Partnerschaften. Wir haben ja immer ein festes Event im Jahr. Das ist der Drachenboot Cup auf der Binnenalster, den wir immer ausgerichtet haben mit einer großen Party danach im East Hotel. Für tagsüber 500 Menschen, abends dann fast 1000 Menschen, wo wir halt einen Großteil unserer Spenden noch eingenommen haben, neben den Dauerspendern und den Dauerunterstützern, die uns immer wieder zur Seite stehen. Das ist natürlich jetzt während der Covid-Zeit einfach weggefallen. Wir konnten weder letztes Jahr noch dieses Jahr diese Veranstaltung, also letztes Jahr noch vorletztes Jahr, wir sind ja schon in 22, diese Veranstaltung durchführen. Und das macht sich natürlich im Rahmen der Stiftung und der Finanzierungsmöglichkeiten sehr bemerkbar. Also wir mussten auch manche Projekte kürzen, auch einige Projekte einstellen, zum Beispiel das Thema Prävention an Schulen, weil natürlich die Schulen ganz andere Sorgen und Probleme hatten in diesen 2 Jahren bis jetzt. Und es war doch schon ein sehr zeitaufwendiges Projekt. Wir hatten dort auch eine ehrenamtliche Mitarbeiterin, die sich um dieses Projekt gekümmert hat, die sich auch dann umorientiert hat, total nachvollziehbar, so dass wir jetzt das Präventionsprojekt auch weitergegeben haben. Wir selber machen es jetzt nicht mehr, weil wir das zeitlich dann auch nicht mehr schaffen. Aber es gibt einen Verein, den ich auch damals mal mit ins Leben gerufen habe, Jugend gegen AIDS, der sich groß aufgestellt hat und die auch Prävention an Schulen, ich sag mal, in etwas modernerer Form anbieten, als wir das vielleicht gemacht haben, vielleicht auch mehr der Generation entsprechend. Aber wir sind da immer irgendwie dran, aber das Thema Fundraising ist in diesen Zeiten ein sehr schweres und man muss da immer versuchen, auch an seinen Partnern dran zu bleiben, die natürlich auch alle andere Probleme haben. Aber wir versuchen da immer konsequent zu kommunizieren und die auch immer wieder abzuholen.
Klar, das war auch der Gedanke oder einer der Gedanken, die zu diesem Format hier geführt haben, weil eben ja ich oder wieder antizipiert haben, dass ja viele jetzt wahrscheinlich mit sich selbst beschäftigt sein werden, ob das jetzt Firmen sind oder Privatpersonen und ja dann wahrscheinlich einige andere Themen, die sich so eine Wohlstandsgesellschaft leisten sollte, dann aber wahrscheinlich ein bisschen auf der Strecke bleiben. Insofern ist das immer eine Frage, die ich in jeder Episode den Gästen stelle. Kannst du vielleicht für unsere Zuhörer eine Geschichte mit uns teilen, die dir ganz besonders in den letzten ja nunmehr 27 Jahren im Gedächtnis geblieben ist?
Als ich angefangen habe vor 27 Jahren, da war es wirklich so, dass die Kinder, die wir betreut haben, nie älter als 18 Jahre alt geworden sind.
Wow.
So, da war die Medizin einfach noch nicht ansatzweise so weit, dass sie dazu hätten beitragen können, dass diese Kinder älter werden. Und da hatte ich sehr auch teilweise engeren Kontakt mit den Kindern, war zu meiner aktiven Zeit. Und dann habe ich auch in München, wo die Stiftung angefangen hat damals, auch mal Kinder zum Tennisturnier eingeladen, habe dort auch Zeit mit ihnen verbracht und das war immer sehr schön zu sehen, was man selber bewirken kann, auch im direkten Kontakt und wie man diesen Kindern eine Freude schenken kann. Wenn du dann aber natürlich oft genug 3, 4, 6 Monate später irgendwie den berühmten Umschlag mit dem schwarzen Rand bekommst und von den Eltern mitgeteilt bekommst, dass das Kind verstorben ist, dann hat das was mit mir gemacht. Also du empfindest dann natürlich auch diese Trauer und dieses Gefühl eine Hilflosigkeit, sodass ich diese ganz intensive Nähe zu den Kindern irgendwann für mich aufgeben musste, weil ich gemerkt habe, das tut mir als Mensch in der Form nicht so wahnsinnig gut. Es gibt sie immer noch und es gibt da so Erlebnisse, wo man dann so eine Kinderfreizeit besucht hat in Berlin, wo ganz viele Kinder waren und ich dann 2 Tage da war und mit denen auch gespielt habe und viel geredet habe und natürlich auch viel gelernt hat, weil der direkte Kontakt trägt natürlich dazu bei, dass man wahnsinnig viel lernt von den Kindern auch. Und diese Gruppe aus Berlin, diese Kinder, die betreuen wir jetzt 16, 17 Jahre Und das ist so die erste Gruppe derer, die wir eigentlich ins Erwachsenenalter begleitet haben. Mit Hilfen, mit Nachhilfeunterricht, mit Führerscheinfinanzierung dann auch nach der Kinderzeit. Und da sind Storys dabei, die wirklich toll sind. Da sind wirklich Kinder dabei. Da haben zwei eine Ausbildung zum Koch gemacht. Die eine wollte medizinische in die Medizin gehen. Und einer war dabei, der wollte unbedingt Fußballprofi werden. So, und das ist das, was mich am meisten beeindruckt, dass diese Kinder trotz dieser Krankheit auch irgendwann mit dem Wissen, dass sie diese Krankheit haben, ihre Träume nicht aufgeben, ihre Träume leben, ihre Träume verfolgen und sich nicht kleinkriegen lassen. Und das ist so auch für mich immer wieder etwas, worüber ich nachdenke, zu sagen, manche Probleme, die ich dann auch in meinem Leben habe, wo ich denke, mach sie nicht so groß. Es ist alles nicht so schlimm. Es gibt andere, die haben es schwieriger und die zeigen dir eigentlich so ein bisschen, wie man damit trotz allem umgehen kann. Und da bin ich den Kindern wirklich wahnsinnig dankbar für und das wollen wir einfach auch weiterführen. Und wir wollen auch mit der Stiftung wieder so ein bisschen mehr zu unserem Ursprung kommen, dass wir wirklich den Kindern ein Lachen schenken und diese direkte Hilfe und diesen direkten Kontakt haben möchten, weil wir davon einfach auch selber emotional wahnsinnig profitieren.
Das meinst du dann wahrscheinlich mit, was du gelernt hast, ne? Das sind dann wahrscheinlich eher Lebensweisheiten beziehungsweise Lebensmodelle oder Anschauungsweisen auf das eigene Leben, was man dann überträgt, was du dann gerade schon gesagt hast, ne? Dass es die eigenen Probleme und die eigenen Herausforderungen im Leben so ein bisschen relativiert. Das meinst du dann wahrscheinlich damit, richtig?
Ja, man kann das Glas immer halb voll oder immer halb leer sehen. So. Und für diese Kinder ist das Glas meistens halb voll. Die freuen sich halt über die eine Woche auf dem Ponyhof, aber beschweren sich halt nicht über die anderen 51 Wochen im Jahr, die vielleicht schwierig sind.
Wahrscheinlich.
So. Das machen sie vielleicht in der Familie, logischerweise. Und das Leben ist nicht tagtäglich dann auch nur Freude. Das ist selbstverständlich. Aber das, was sie einem selber vermitteln und was sie einem selber geben, ist das, was uns ja auch immer wieder motiviert, weiterzumachen, weil es einfach Dankbarkeit ist, Freude am Leben und Akzeptanz der Situation mit dem Ausblick, das Beste daraus zu machen. Und das könnten, glaube ich, viele Menschen auch gerade in der jetzigen Situation vielleicht für sich verinnerlichen, weil es betrifft uns jetzt ja alle. Egal ob reich oder arm, ob gesund oder krank, wir alle leiden unter dieser Situation, weil es soziale Vereinsamung bedeuten kann, weil es im Job Probleme bedeuten kann, weil es depressive Phasen beinhalten kann, was immer das ist. Und da hilft auch Geld nicht oder da hilft auch nicht das große Auto, sondern diese emotionale Situation trifft alle auf unterschiedlichste Art und Weise gleich. Und sich dann auf die Dinge zu besinnen, die das Leben lebenswert machen und die Menschen, die das Leben lebenswert machen im Umfeld, ist, glaube ich, wirklich eine Gabe, die wir Kindern in vielen Bereichen abschauen könnten und auch verlernen können.
Das hast du schön ausgedrückt, das sehe ich auch so. Ich stimme auch sehr zu mit dem ersten Teil deiner Antwort, dass die Probleme, die man hat, die wahrscheinlich viele Leute in der jetzigen Zeit haben, immer relativ sind. Ja, und ich beobachte das auch so ein bisschen mit Sorge, dass das Thema des sozialen Gefüges, sage ich mal. Ich hoffe, dass wir hier nicht auseinanderdrift, sondern dass wir als Gesellschaft sozusagen stärker aus dieser Pandemie und aus dieser Situation rauskommen. Das würde ich mir wünschen, weil am Ende des Tages ist es halt das soziale Miteinander, was das Leben halt, ja, ich will nicht sagen lebenswert, aber schon doch ein Stück weit lebenswert macht und irgendwie auch Glück bedeutet, finde ich. Also dieser Austausch, die schönen Momente miteinander genießen, das ja, glaube ich, genau das, was wir jetzt gerade brauchen und was mich selber auch antreibt, wenn du dann siehst, dass doch in so einer Situation, wo sehr viel irgendwie übereinander kommt, Schlechtes, die Leute trotzdem irgendwie positiv und als neue, vielleicht bessere Menschen aus dieser Situation rauskommen und auch nach links und rechts schauen, um zu gucken, wo geht's anderen vielleicht gerade schlechter als mir selbst.
Ja, und das ist ja, wir rühmen uns damit, eine soziale Gesellschaft zu sein, mit unserem Sozialsystem, dass wir denen es vielleicht manchmal nicht so gut geht, auffangen. Nur in solchen Zeiten geht es halt nicht immer nur um einen selber, sondern es geht halt auch darum, vielleicht die eigenen Bedürfnisse mal ein bisschen runterzuschrauben oder mal zurückzustecken, weil man damit auch wiederum etwas anderes bewirken kann. Und das geht in dieser Pandemiezeit gerade so ein bisschen in meiner Wahrnehmung auch verloren. Und das sollte so nicht sein, weil zu einer sozialen Gesellschaft gehören viele Aspekte und nicht nur wirtschaftliche Aspekte, sondern auch genau wie du es gerade geschrieben hast, das Miteinander umgehen. Ein Wort, das ja gerne so dafür gebraucht wird, wie es achtsam miteinander umgeht.
Ja,
Das ist ein weitgreifendes Wort, aber ich finde, es trifft manchmal zu, das ist an der Kasse zu stehen im Supermarkt sich nicht über den aufzuregen, der vielleicht vor mir jetzt gerade ein bisschen länger braucht, weil er das Kleingeld aus dem Portemonnaie rausfummelt, sondern sagen, ich habe Zeit, es ist so, ich muss mich damit auseinandersetzen, dass jeder Mensch anders ist und dass wir alle uns damit auseinandersetzen müssen und auch umgehen müssen und nicht immer gleich losschreien und sagen, ich habe jetzt aber keine Zeit mehr, jetzt muss aber hier schnell gehen. So. Also es ist so, sind wir alle nicht gefeit vor, auch ich nicht, das passiert einem immer wieder. Aber wenn man sich das immer wieder ins Bewusstsein ruft, dass man da ein bisschen bewusster mit umgehen kann, dann trägt man, glaube ich, dazu bei, dass wir doch wieder sozialer miteinander umgehen, als wir das aus meiner Sicht zurzeit gerade tun.
Das hast du schön gesagt. Gibt es für dich sowas wie ein ultimatives Ziel für die Stiftung oder dich selbst vielleicht?
Naja, also meine Stiftung ist ja auf dieses Thema ausgerichtet und dieses Thema wird, je weiter die Wissenschaft kommt, wird es natürlich hoffnungsvollerweise immer weniger infizierte Kinder geben, weil es sie nicht mehr geben muss.
Ja.
Dann wäre natürlich meine Stiftung mit dem Zweck irgendwann hoffnungsvollerweise
überflüssig.
So. Und dann muss man sich halt überlegen, was man dann macht. Aber im Moment braucht man uns noch. Und wir machen das sehr gerne und fühlen uns auch der Gesellschaft verpflichtet. Was ist, wenn es mal nicht mehr so ist, muss man dann überlegen. Aber ich bin auch so jemand, ich muss die Stiftung nicht haben über meinen Tod hinaus, dass ich über meinen Tod hinaus mit meinem Namen in einer Stiftung verbandelt bin, sondern ich mache das ja, weil ich jetzt und seit 27 Jahren helfen möchte, etwas zurückgeben möchte von meinem eigenen Glück. Und irgendwann kommt vielleicht auch der Tag, wo man sagt, so, das habe ich jetzt getan. Sei es 40 Jahre, 50 Jahre und irgendwann bin ich auch meiner sozialen Verantwortung gerecht geworden, meiner eigenen, die ich empfinde. Und dann kann das auch sein, dass ich irgendwann die Stiftung nicht mehr habe, theoretisch. So, aber das ist noch in den Sternen und noch weit weg.
Ich glaube, deine soziale Verantwortung, also subjektiv, wie du sie fühlst, wenn man das über ein Vierteljahrhundert macht, bist du da, glaube ich, schon sehr gut davor. Eine Frage, die mich noch interessiert hatte, wie identifiziert ihr die Kinder, die eure Hilfe benötigen? Ist das, kommen die zu euch, erfahren die von euch oder gibt es dort, sage ich mal, Stellen, wo ihr eure Hilfe anbietet und wo ihr von Kindern erfahrt, die eure Hilfe gebrauchen können? Wie funktioniert das?
Ja, also wir haben ein Netzwerk aufgebaut mit den ganzen Universitätskliniken in Deutschland und den AIDS-Hilfen, wo diese Kinder alle betreut werden. Also bei uns kann kein Kind selber direkt einen Antrag stellen oder eine Familie für ein Kind, weil wir natürlich gar keine Kontrollmechanismen hätten,
Verstehe.
Um zu überprüfen, ob das so ist oder nicht. Aber wenn sie über diese Institutionen wie die Kliniken oder die AIDS-Hilfen kommen, dann wissen wir, dass das wirklich Kinder sind, die dort betreut werden und die auch an der Krankheit leiden oder infiziert sind. Und dementsprechend werden dann von diesen Institutionen für die Kinder Anträge an uns gestellt, die wir dann prüfen und dann auch in den meisten Fällen bewilligen. Und das ist ein System, was wir, glaube ich, gut installiert haben und was auch bekannt ist und was auch von allen genauso mitgetragen wird.
Was ja jetzt wahrscheinlich auch über Jahrzehnte bewährt hat, ne?
Absolut, ja.
Verstehe. Als letzte Frage, natürlich obligatorisch, wie kann man euch unterstützen? Wir haben gerade schon über die Corona-Zeit gesprochen und dass es natürlich für euch dann nicht so möglich ist, Spenden einzusammeln über Veranstaltungen, wie ihr es gewohnt seid. Insofern die Frage, wie kann man euch unterstützen jetzt gerade?
Ja, also wir sind natürlich immer auf Spenden angewiesen und für Spenden dankbar. Oder aber wir hoffen natürlich, dass wir in diesem Jahr den Drachenboot-Cup wieder ausrichten dürfen im Sommer. Immer im Juni, immer am zweiten Freitag im Juni ist das immer historisch. Und auch da Teams zu haben, Firmen zu haben, die Lust haben, an so einer Veranstaltung teilzunehmen, das ist ein tolles Teambuilding-Event, trägt dazu bei, dass Menschen zusammenkommen. Das können Mitarbeiter sein, das können Firmenmitarbeiter und Kunden sein. Also es ist eine Mischung aus Sport und Spaß, die zusammenkommt, was wir unbedingt weiterführen wollen. Aber natürlich kann jeder an uns auch spenden, der sagt, Mensch, wir wollen was Gutes tun, wir suchen noch einen guten Zweck und dafür sind wir auch immer dankbar. Also auf unserer Internetseite, der Michael Stich Stiftung, findet man alle nötigen Informationen auch über das, was wir tun, was wir leisten. Wir erneuern die Stiftungsseite, die Internetseite auch gerade, um wieder ein bisschen moderner zu werden. nach einem Vierteljahrhundert. aber also wie gesagt, wir sind da für jede Art der finanziellen Unterstützung sehr dankbar und freuen uns darüber.
Super cool. Michael, habe ich noch was vergessen zu fragen aus deiner Sicht oder hast du noch ein Thema, auf das du auf jeden Fall Aufmerksamkeit haben möchtest?
Nein, also das ist wirklich, du hast viele gute Fragen gestellt, auf die man, wie man ja gehört hat, lange Antworten geben kann. Und nein, also wirklich einfach, mir ist es wichtig, dass die Menschen sich A, des Themas immer wieder bewusst sind und es gibt da draußen so viele Themen, auf die man sich fokussieren kann. Und wenn wir es nicht sind, dann gibt es vielleicht eine andere Institution. Aber ich finde, du hast vorhin gut gesagt, wir haben trotzdem alle eine Verantwortung. Uns geht es trotz allem den meisten sehr gut. Und man kann immer mal ein bisschen links und rechts schauen. Und so wie ihr das ja auch mit eurem Podcast macht, wo ihr euch auch dieser Sache verschreibt, auch genau dort zu helfen, auf diesem Wege, was ja auch genau Zeit und Energie bedeutet und sich damit auseinanderzusetzen, was ja auch nicht selbstverständlich ist. So kann dann jeder immer seinen kleinen Teil dazu beitragen. Wenn ganz viele kleine Bausteine aufeinandergesetzt sind, dann steht irgendwann das Haus und dann haben wir alle gemeinsam viel erreicht.
Genau, das ist der Vibe. Michael, mega gutes Stichwort, Stichwort, mega gutes Schlusswort, Stichwort aber auch. Vielen, vielen Dank, dass auch du dir heute die Zeit genommen hast. Natürlich auch stellvertretend für alle, die ihr unterstützt habt, wahrscheinlich auch nochmal ein großes Dankeschön an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie gesagt, das Interview fand heute über Zoom statt. Ich hoffe, es gab nicht zu viele Audio-Aussetzer. Einen habe ich gehört, aber die Antworten mega gut on point, Michael. Vielen Dank für deine Zeit heute.
Sehr gerne und vielen Dank, dass ihr euch die Mühe macht, solche Podcasts zu machen und damit auch Menschen und Institutionen auch eine Stimme zu geben. Ich glaube, das ist wirklich großartig.
Super, Mann. Vielen, vielen Dank, bedeutet uns viel. Mach's gut, Michael. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.